SRF 2 Kultur.
Mit Slam Poetry ist Gabriel Vetter bekannt geworden. Zurzeit amtet er auch als Hausautor am Theater Basel und im Rahmen eines Dramatikerförderprogramms ist nun auch sein erstes Stück für das Theater Basel entstanden. Der Park heißt es. Andreas Kloy hat die Premiere gesehen. Der Park ist die Zukunft der Schweiz, wenn es nach der bitterbösen Fantasie von Gabriel Vetter geht. Ein Freizeitpark, in dem die Schweizer sich selber spielen, für gutes Geld, versteht sich. Der Schweizpark gehört einem windigen Kapitalisten mit dem schönen Namen Nippes. In seinen Diensten ein Architekt und ein Schreiner, mehr braucht es nicht, um die Potjomkinsche Alpenlandkulisse in Betrieb zu halten. Alles ist ein wenig besser darin. Das Matterhorn ist abgetragen, da im Original nicht rollstuhlgängig. Das Volk spielt Gesellschaft, die Fauna gurrt und zwitschert.
Was machen Sie denn da?
Ich bin die Soufflöse der hiesigen Fauna.
Gabriel Vetter hat ein munteres Schweiz-Kabarett verfasst. Regisseur Simon Solberg spielt es auf der kleinen Bühne des Theaters Basel pointiert aus, albern und verspielt. Eine Safari der Schweizer Klischees zwischen Käse und Milchschokolade, Rütli und Redui. Solberg fügt es locker zusammen und drückt auf die Tube. Lose spinnt sich das Kabarett fort, mehr den Pointen entlang gestrickt als wirklich dramaturgisch komponiert. Zu einer kleinen helvetischen Apokalypse, ein wenig dürrenmattisch, ein wenig absurd subversiv à la H.D. Lepple. Ein prolliger Biber schleicht sich ein im Park. Und baut, gänzlich unbeeindruckt von jeder metaphorischen Vereinnahmung, sein eigenes Ding, nämlich einen Damm, der die finale Sturzflut herbeiführt. Doch die Schweizer wären keine Schweizer, würden sie nicht auch noch die Sintflut vermarkten.
Stellen Sie sich das einmal vor! Man würde die Katastrophe nur ansatzweise professionell festhalten. Der Tsunami aus der Brust der Mutter Natur, Full HD, Dolby Surround. Wir werden die Bildrechte verkaufen, Exklusivverträge mit Pay-TV-Sendern abschließen. Wir werden die Welle sponsern.
Der Abend hat ulkigen Charme, verweilt ausgiebig beim Schmintisieren, bedient heftig die liebgewordenen Schweizer Klischees und bleibt bei allem Wortwitz am Ende doch ein wenig dünn in der Substanz und holprig im Rhythmus. In der Zuspitzung durch Regisseur Simon Solberg zeigt er vor allem eine diffuse Befindlichkeit, ein Unbehagen in einer saturierten Rebellionskultur und eine romantische Sehnsucht nach Bewegung, nach idealistischer Authentizität oder, um im Jargon des Abends zu bleiben, Revolution. Emotion und Poesie. Der Park von Gabriel Vetter am Theater Basel. Nächste Vorstellungen gibt's heute und am Donnerstagabend. Der eine hasste die Oper, der andere mochte es nicht, wenn er Worte vertonen sollte. Und doch haben sie beide zusammengefunden und genau das getan, eine Oper komponiert. Der irische Dichter Samuel Beckett und der amerikanische Komponist Morton Feldman. Neither heißt ihr Stück, ein Titel, den man als weder noch übersetzen könnte. Die Oper, beziehungsweise vielleicht besser die Anti-Oper aus dem Jahr 1977, war dieses Wochenende zum ersten Mal in der Schweiz zu erleben, aufgeführt vom Konzerttheater Bern. Norbert Graf war für uns dabei.
Für ein ungewöhnliches Stück braucht es einen ungewöhnlichen Raum und dieser hier ist ziemlich imposant, die große Halle der Berner Reitschule mit ihrem riesigen Holzdach, wo sonntags sonst der Berner Flohmarkt stattfindet und wo jetzt ein überdimensioniertes Mobile hängt, bestehend aus alten Holzstühlen. Und das beginnt sich langsam zu drehen mit den Klängen des Orchesters. Die Holzstühle hängen nicht nur hoch in der Luft, ihnen fehlen auch die Sitzflächen. Das ist kein Ort, um es sich darauf bequem zu machen. Und genau das ist auch Morton Feldmans Oper Neither. Geht es hier doch darum, dass es nichts Gesichertes gibt. Kein Aufgehobensein, auch nicht in der eigenen Existenz. Sich selbst zu ergründen, das ist unmöglich. Samuel Beckett hat das in einen Text von 87 Worten gefasst. Morton Feldman hat ihn vertont, abstrakte Gedanken, die das Ausgeliefertsein an ein unergründliches Schicksal zu fassen versuchen. Wobei die Vertonung von Morton Feldman eigentlich gar keine Textvertonung ist. Es sind einzelne Silben, die der Komponist der Sopranistin vorlegt. Sie ist die einzige Sängerin im Stück und das in einer so unbequem hohen Lage, dass die Worte von vornherein kaum zu verstehen sind. Dazwischen schweben wie losgelöst die Klänge des Orchesters ohne Intention, wie es sich Feldman gewünscht hat. Neither erzählt keine Geschichte und es gibt auch keine Bühnencharaktere wie sonst in einer Oper. Einfach ein musikalisches Fließen, eine Stunde lang. Dass das nicht langweilig wird, liegt an Feldmans Musik, die im Kleinen ständig variiert, mit rhythmischen Überlagerungen und wechselnden Klangfarben, sensibel gespielt vom Berner Symphonieorchester. Und es liegt an der Inszenierung von Matthias Rebstock. Er stellt der Sopranistin Hélène Fourchère eine stumme Schauspielerin zur Seite, die als ihr Klon agiert, ein Gegenüber, das immer wieder da ist und auch wieder nicht. Mit den beiden Figuren bespielt Rebstock sehr gekonnt diesen großen Raum in der Berner Reitschule und ersetzt auch den Schwebezustand des Stücks in Szene, dieses Weder-noch. Das kann poetisch sein, etwa wenn die beiden Doppelgänger nur durch ihre Schatten miteinander in Beziehung treten, doch ist dieses ständige Aneinander vorbei nicht einfach ein hübsch arrangiertes Endlosband. Es kippt gegen Schluss sogar in etwas verzweifelt Bedrohliches, was hörbar wird, wenn die Sängerin von ihrer stimmlichen Tour de Force gefordert, ihren hohen Tönen den Anflug eines existenziellen Schreis gibt. Das ist vielleicht so nicht beabsichtigt, aber es ist intensiv und stark.
Neither von Morton Feldman und Samuel Beckett ist noch zweimal in der Berner Reitschule zu erleben, morgen Dienstag und am kommenden Samstag. Heute übergibt der Schweizer Theologe Hans Küng in Tübingen die Leitung der von ihm gegründeten Stiftung Weltethos an den renommierten deutschen Juristen Eberhard Stilz. Seit 3 Jahrzehnten hat sich der 85-jährige Küng intensiv mit dem Dialog der Religionen und dem Thema Weltethos beschäftigt. Dahinter steht Küngs Grundidee, dass die Voraussetzung für den Weltfrieden der Friede unter den Religionen ist. Eine Würdigung von Hans-Jörg Schulz über Küng und seine visionäre Stiftung.
Sie dachten Frieden und sie machten Frieden. Meine Idole aus der Jugendzeit wie Martin Luther King oder Albert Schweitzer haben dabei nie ihren Frieden gesucht. Sie wussten, so wie die Freiheit immer auch die Freiheit des Andersdenkenden ist, so kann nur der Friede des anderen auch meiner sein. Friede war für sie nie das Ergebnis einer passiven Sehnsucht, er war und ist das Ziel außerordentlicher Anstrengung. Dieser Anstrengung hat sich auch Hans Küng unterworfen. 1990 hat er sein berühmtes Buch Projekt Weltethos herausgegeben. Es wurde 100.000-fach verkauft und in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Küng ist einer der bekanntesten und renommiertesten Theologen der Welt, weshalb sich ihm überall in dieser Welt die Türen öffneten. Seine Mission Weltethos suchte und sucht einen globalen gesellschaftlichen Konsens. Sie will uns festlegen auf ein Minimum an humanen Werten, Grundhaltungen und Maßstäben, weil nur so der Unfriede abgeschafft werden kann. Der Theologe Küng begann mit seiner Weltethos-Idee vor der eigenen Haustür, bei den Religionen. Kein Friede unter den Staaten ohne einen Frieden unter den Religionen, das ist das Credo des Tübinger Professors. Die Geschichte der Religionen ist eine Geschichte von Intoleranz und Fanatismus. Fundamentalismus war und ist oft genug ihre Grundlage. Und Fundamentalismus grenzt ab, erzeugt Angst, hetzt auf, bewirkt Krieg. Die Geschichte der Kriege ist so alt und so beständig wie die Menschheit. Gleichwohl haben religiös engagierte Menschen wie Hans Küng überall auf der Welt die Hoffnung nicht verloren. Sie hoffen, wie einst Martin Luther King, auf eine geistige Kraft, die das Antlitz der Erde ein wenig friedlicher aussehen lässt. Ein Weltethos eben, das keine neue Weltideologie werden soll, schon gar keine Einheitsreligion. Ein Weltethos, mit dem der Weltfrieden gesucht wird, indem man mit dem Religionsfrieden anfängt. Mit seiner Weltethos-Idee, mit der Stiftung Weltethos in Tübingen und seinen ethischen Büchern etwa zur Weltwirtschaft oder zur Weltpolitik hat Hans Küng ein Bäumlein gepflanzt. Seine Nachfolger haben versprochen, es in seinem Sinne zu begießen.
Es ist eines der kleinsten Museen der Schweiz, das Zollmuseum in den Gandine, die Gandria. Und es liegt ganz und gar nicht an einer guten Passantenlage. Das Museum befindet sich in einem ehemaligen Grenzposten und ist nur im Sommer und ausschließlich per Schiff erreichbar. Doch das UNO-Flüchtlingshochkommissariat hat den Weg in die Gandine gefunden und zeigt dort eine Sonderausstellung zum Thema Flucht, Schutz, Humanität. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Eingeklemmt zwischen der Ufermauer direkt am Luganersee und einem Steilhang liegt das schmale Gebäude. Ein paar Schritte weiter ist schon Italien. Arnoldo Crivelli steht auf dem Balkon. 22 Jahre lang hat er hier als Grenzwächter gelebt und Dienst getan. Von der gesamten Südgrenze der Schweiz, sagt Crivelli, wurden hier im Zweiten Weltkrieg die meisten Flüchtlinge aufgegriffen. Juden, Verzweifelte, Deserteure. Und Crivelli selbst hat in den 90er Jahren hier Balkanflüchtlinge angehalten, die mit ihren Koffern von der italienischen Grenze durch den Wald und zwischen den Felsen hindurch herabgestiegen waren. Hier haben also kleine, große Dramen stattgefunden, sagt Arnoldo Crivelli, mit Flüchtlingen und Schmugglern. In dieser vergangenen Welt der Grenzer ist Crivelli immer noch zu Hause. Die Ausstellung ist ein Zeichen der Öffnung hinaus in die große Welt hin zu den Flüchtlingsdramen unserer Zeit. Ganze zwei Räume bespielt das UNO-Flüchtlingshochkommissariat mit seiner Sonderausstellung und es ist eine Leistung, wie viel die Exponate auf einer so kleinen Fläche erzählen können.
Eine erste Einschätzung zeigt uns, sie brauchen Decken, Häuser, Wiederaufbau, Nahrung.
Eine Videoreportage entführt in ein Flüchtlingslager. Die Notausrüstung für eine fünfköpfige Familie ist in der Ausstellung ausgebreitet. Zelt, Sparkocher, Decken, Kleider, Wasser. Am Eingang, in einem immer engeren Korridor, plärrt ein Fernseher Krisenmeldungen. 80 oder 90% der weltweit 43 Millionen Flüchtlinge werden in den armen und ärmsten Ländern aufgenommen. Nur der kleinste Teil schafft es in die reichen Industriestaaten. Susan Park ist die Leiterin des UNHCR in der Schweiz.
Die allermeisten Flüchtlinge sind vertrieben im eigenen Land. Das sieht man auch in Syrien, wo mehrere Millionen innerhalb des Landes vertrieben sind und fast 1,5 Millionen in den umliegenden Ländern. Und trotzdem, wenn man die Bevölkerung fragt, ist die Aufnahmebereitschaft noch sehr groß.
Park rechnet vor, allein der Libanon habe mit den Flüchtlingen aus dem Syrienkrieg einen Bevölkerungszuwachs von 10% erlebt. In der Schweiz machen Asylsuchende und Flüchtlinge weniger als 1% der Bevölkerung aus. Trotzdem herrscht hier der Eindruck, überrannt zu werden. Da möchte die Ausstellung einen neuen Blick ermöglichen.
auf die Menschen, die flüchten mussten, die keine Wahl hatten, die vielleicht getrennt sind von der Familie und Schuldgefühle haben, aber trotzdem flüchten müssen in einem fremden Land, wo sie die Regeln nicht kennen, die Sprache, wo sie eigentlich nichts mehr wollen, wieder heimkehren können, dass es nicht ein Entscheid, der leicht fällt.
4 Monate im Jahr liegt der ehemalige Grenzposten, das heutige Museum, im Winterschatten. Der Dienst hier war hart und wurde mitunter als Strafe erlebt. Doch heute erzählt das Haus Geschichten der Flüchtlinge und der Grenzwächter, die oft die ersten sind, mit denen Geflohene in der Schweiz zu tun bekommen.
Mehr Infos zur Ausstellung in den Cantine di Gandria gibt's im Internet unter zollmuseum.ch. Eine Bank ausrauben, das ist eine kriminelle Tat und ein Bankräuber gehört ins Gefängnis. Aber es gibt durchaus auch sympathische Bankräuber. Willie Sutton war so einer. J.R. Moringer hat eine fiktive Biografie über sein Leben geschrieben. Literaturredaktorin Susan Sturzenegger hat das Buch mit dem Titel «Knapp am Herz vorbeigelesen» und sie kann es empfehlen.
Weihnachten 1969. Nach 17 Jahren Gefangenschaft ist Willie Sutton wieder frei. Vor dem Gefängnis wartet eine große Reportergruppe.
Fernsehkameras schwenken auf Suttons Gesicht. Lichter, heller als Suchscheinwerfer, blenden seine azurblauen Augen. Wie fühlt es sich an, frei zu sein, Willie? Werden Sie jemals wieder eine Bank ausrauben, Willie? Sutton zeigt auf den Vollmond und sagt, schaut mal. 3 Dutzend Reporter, 2 Dutzend Zivilisten blicken in den Nachthimmel. Zum ersten Mal seit 17 Jahren sieht Sutton den Mond wieder von Angesicht zu Angesicht. Es verschlägt ihm den Atem.
Der Autor J.R. Moringer war schon als Junge fasziniert von Willie Sutton. Die amerikanische Bankenkrise vor ein paar Jahren inspirierte ihn zum Buch über den Bankräuber. Er recherchierte, hatte Zugang zu FBI-Akten und sprach mit Familie und Freunden. Aber es blieben Lücken in der Biografie Suttons und diese füllt Moringer mit Fiktion.
Für Willie muss jede ausgewählte Bank eine Bedingung erfüllen. Man muss sie von einem Café aus klar sehen können. In den Tagen vor einem Raub kauft Willie einen Spiralblock und setzt sich stundenlang in das Café, beobachtet, macht sich Notizen. Er schreibt auf, wann die Bankangestellten kommen, welche klug aussehen und welche so, als könnten sie Ärger machen. Manchmal wartet er, bis die Bank schließt und folgt den Angestellten in ihre bevorzugten Lokale oder Flüsterkneipen. Er belauscht ihre Gespräche, erfährt ihre Namen, die Namen ihrer Ehefrauen. Während eines Überfalls spricht er die Angestellten namentlich an oder lässt nebenbei den einer Ehefrau fallen. Tun Sie, was ich sage, Mr. Myers, oder Sie sehen Harriet nie wieder.
Willie Sutton war schlau und ein richtig guter Bankräuber. In seiner 40-jährigen Räuberkarriere hat er etwa 100 Banken ausgeraubt und aus heutiger Sicht läppische 2 Millionen Dollar erbeutet. Aber nie hat er einen Menschen getötet. Bankraub war Suttons Art, gegen eine Gesellschaft zu rebellieren, die ihm keine Chance gab. Für ihn war das Bankensystem schuld, dass er 1914 als Schulabgänger in New York keinen Job finden oder länger behalten konnte. Sutton war ein Krimineller, der die Menschen fasziniert hat. Viele haben sich fast ein wenig gefreut, als ihm wieder ein Raub oder eine Flucht gelungen war. Und J.R. Moringer erzählt seine Geschichte so gut, dass man ihn richtig gern bekommt. Wir lernen einen Mann kennen, hart, sensibel, belesen, kultiviert. Einen liebenden, vom Leben enttäuschten und trotzdem optimistischen Menschen.
«Knapp am Herz vorbei» von J.R. Moringer. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Die gehörten Zitate stammen aus dem Hörbuch, das gleichzeitig im Argon Edition Verlag erschienen ist.
Für ihr Filmprojekt «Sur le Pont» haben die Gebrüder Chiom in Nyon den Dokumentarfilmpreis Perspektiv erhalten. Der Preis am Festival Vision du Réel ist dotiert mit 10'000 Franken. Im Filmprojekt «Sur le Pont» geht es um nicht weniger als um das Ende des Lebens. Aber nicht nur für das Thema, sondern auch für ihren originellen Ansatz werden die Brüder Chiom ausgezeichnet, wie das Westschweizer Radio und Fernsehen mitteilt. Der 90-minütige Film soll fürs Kino realisiert werden. Der Friedrich-Glauser-Preis für den besten Kriminalroman geht an den deutschen Autor Roland Spranger für seinen Roman Kriegsgebiete. Der Preis ist 5000 Euro wert und wurde am Wochenende am Literaturfestival Kriminale in Bern verliehen. Im Roman geht es um einen Soldaten, der traumatisiert von einem Afghanistan-Einsatz zurückkehrt. Der Ehrenglauser für das Lebenswerk ging an den 71-jährigen deutschen Autor Gunter Gerlach. Die Jury sagt dazu, Gerlach habe in den letzten Jahrzehnten sein eigenes Genre geschaffen innerhalb der Kriminalliteratur. Verliehen werden die Glauser-Preise von der Autorengruppe für deutschsprachige Kriminalliteratur Das Syndikat. Die Kriminale fand zum 75. Todestag von Friedrich Glauser zum ersten Mal in der Schweiz statt. Und gleich noch ein Preis. Das Berner Quartett Bounce hat den mit 15.000 Franken dotierten Jazzpreis der Zürcher Kantonalbank gewonnen. Bounce schreibe auf individuelle, fantasievolle und unverbrauchte Weise die Geschichte des Jazz weiter, heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis ist mit 15.000 Franken dotiert.
Junge Theatermacher mischen Moskau auf. Das ist eine Schlagzeile, die uns heute in den Feuilletons aufgefallen ist. Remo Vitelli.
Die Proteste ziehen von der Straße, wo sie verboten wurden, auf die Bühne, schreibt die Autorin Ruth Winecken heute in der Neuen Zürcher Zeitung. Und sie beschreibt die aktuelle Moskauer Theaterszene als aufmüpfig und innovativ. Zum Beispiel ist zurzeit in Moskau Der ideale Gatte nach Oscar Wilde zu sehen. Da wird Putin als Dorian Gray dargestellt. Die Kritiker überschlagen sich, meist vor Wonne, steht in der NZZ heute. Mit Sinn für Kommerz, Tradition und neuerdings auch für Risiko werde in Moskau inszeniert. So viel Kritisches, solche Schärfe und Vielfalt der Formen habe es seit den 80er Jahren auf den Bühnen nicht mehr gegeben. Das russische Theater beschäftigte sich traditionellerweise vorwiegend mit seelischen Vorgängen. Politisches Theater war zu lange indoktriniert und galt als schlecht. Mit einer neuen Generation von Theatermachern ändert sich dies aber, wie man heute in der NZZ lesen kann.
Nachdenken über Überwachungskameras, dazu lädt die Frankfurter Allgemeine heute ein in ihrem Feuilleton.
Nach dem Attentat in Boston gäbe es die eine Konsequenz: mehr Kameras überall in den Städten, flächendeckende Überwachung und weniger Bürgerrechte. Der Terror von Boston werde den Trend zu einer totalen überwachten Stadt ganz sicher beschleunigen. Aber bei all den Kameras, wer sieht sich denn all die Bilder an, fragt die FAZ. Schaffen es Geheimdienste schon nicht mehr, all die Datenströme zu bändigen? Wie soll das denn unter besetzten städtischen Behörden gelingen? Kameras neigen dazu, ihren Nutzen immer erst zu erweisen, wenn das Unglück schon passiert ist.
Hundert Sekunden Wissen.
Was ist eigentlich genau eine Religion? Die Diskussion darum treibt manchmal seltsame Blüten. Glauben Sie an das fliegende Spaghetti-Monster? Wenn ja, dann tragen Sie gerne ein Pasta-Sieb auf dem Kopf und antworten mit Ramen statt Amen. Ramen, das sind japanische Teigwaren. Das ist ein japanisches Teigwarengericht. Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrend und ziemlich nach Nonsens. Doch es gibt es wirklich, das fliegende Spaghetti-Monster. 100 Sekunden Wissen von Antonia Moser.
Der fliegende Spaghetti-Monsterismus, kurz FSM, will eine Religion sein und macht sich genau damit über die Religion lustig. Entstanden ist das Ganze aus einem ernst gemeinten Streit. In Kansas in den USA forderten Gegner der Evolutionstheorie, dass die christliche Idee der Schöpfung der Erde in den Biologieunterricht aufgenommen werde. Der Physiker Bobby Henderson nahm das mit Humor und gründete 2005 eine eigene Religion, der fliegende Spaghetti-Monsterismus. Er forderte, seine Religion müsse auch im Biologieunterricht vermittelt werden. Damit zog er viel Aufmerksamkeit auf sich, er fand Anhänger und es entstand eine Lehre. Das fliegende Spaghetti-Monster sieht aus wie ein Haufen Spaghetti mit zwei Fleischkugeln drin. Dieses Monster habe nach viel Alkoholgenuss die Erde geschaffen und Hinweise auf die Evolution gestreut, um die Menschen zu verwirren. Die Anhänger nennen sich Pastafaris. Der Erfinder Bobby Henderson ist ihr Prophet. Sie tragen alle Pastasiebe auf dem Kopf und erwarten nach dem Tod einen Biervulkan im Himmel. Die Pastafaris machen sich lustig über bestehende Religionen, über all die religiösen Vorstellungen und Gebote. Aber dieser Spaß wurde durchaus ernst genommen, einerseits als Argument für die Wissenschaft gegen religiöse Ideen an Schulen. Dann wollen Atheisten zeigen, dass so jeder eine Religion gründen könne, also an Religion nichts dran sei. Religionswissenschaftler beobachten FSM aber auch, um festzuhalten, was denn eine richtige Religion überhaupt ausmache, ob es einen Transzendenzbezug braucht oder ob gemeinsame Rituale reichen, ob so ein Spaß doch irgendwie als Religion betrachtet werden muss. Die Pastafaris selbst würden darauf wohl ganz gelassen mit der japanischen Pasta antworten, nämlich Ramen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.